Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich möchte ich Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Gern begrüße ich auch wieder Patricia, die aus Bonn zugeschaltet ist und die uns in unserer vorigen Sendung ja schon so viele schöne Gedanken mit beigetragen hat zu dem Thema, das wir heute weiterführen wollen. Es geht um Maria, die Mutter Gottes. Dir, liebe Patricia, war sie ja besonders wichtig auch als ein Vorbild für Jugendliche.
Ja, wir haben letzte Sendung festgestellt, sie hat ihr Ja-Wort zu Gott und zu ihrer Aufgabe gegeben und sie ist deshalb auch ein Vorbild für uns, weil sie dankend diese Aufgabe angenommen hat.
Und wenn man dann ihr Leben noch weiter betrachtet, wie sie sich zum Beispiel um Jesus gekümmert hat, wenn die Weihnachtsgeschichte erzählt wird.
Ja, sie hat ihn in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt.
Und hinterher wird immer noch weiter erzählt, man kann ihr ganzes Leben wenigstens also in groben Zügen ja aus der Heiligen Schrift schöpfen und immer wieder findet man Vorbildliches an ihrem Verhalten. Wir gehen aber auch noch weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir nicht nur auf Maria als ein Vorbild schauen, sondern besonders auch ihre Rolle im Heilsplane Gottes betrachten. So hatten wir ja auch schon in der vorigen Sendung unsere Gedanken angelegt. Also, so sollten wir heute einmal neu darüber nachdenken, was denn dieser Kernsatz des Glaubensbekenntnisses über Maria besagt. Da heißt es doch einfach, geboren von der Jungfrau Maria. Also, Jesus geboren, er der Sohn Gottes, von einer Frau, von der Jungfrau Maria. Was steckt in diesem Glaubenssatz alles drin? Um das richtig und in seiner ganzen Tragweite und auch Schönheit zu verstehen, wollen wir auch heute wieder einmal einen Absatz aus der Heiligen Schrift gemeinsam lesen oder hören. Es geht um das berühmte Evangelium, wie der Engel Gabriel gesandt wird und wie er der Mutter Gottes, Maria, die Botschaft aller Botschaften bringt. Du bist von Gott auserwählt, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Wir hören diesen Text ja öfter während des Jahres. Immer wenn ein Marien- oder fast immer wenn ein Marienfest gefeiert wird, kommt er als Lesung in die Heilige Messe und so ist uns das sicherlich nichts Unbekanntes. Doch lohnt es sich aber, auch auf einzelne Sätze einmal ganz besonders zu achten, auf die Art und Weise, wie Maria angesprochen wird, aber auch, wie sie selber reagiert. So bitte ich also um gutes Zuhören. Im ersten Kapitel beim heiligen Lukas. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein außerordentlich schöner und interessanter Text, weil er Altes und Neues Testament miteinander verbindet und weil er uns Maria in einem ganz, vielleicht dem entscheidenden Augenblick ihres Lebens unmittelbar zeigt. Wir erleben sie mit. Sie empfängt eine Botschaft, die sie offensichtlich überrascht. Und dann fragt sie zurück: Wie soll denn das geschehen? Ihr wird also verkündet, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und dann fragt sie zurück: Wie soll das geschehen? Hier muss ich mich noch wieder einmal an Patricia wenden, die uns ja gerade heute zu Beginn der Sendung sehr stark betont hat, Maria, die immer bereit war, in alle Pläne Gottes einzuwilligen. Dieses sieht doch eher aus wie eine, ja, wie eine skeptische Gegenfrage, fast wie Widerstand.
Ja, natürlich. Hier wird einfach klar, dass Maria ein ganz normaler Mensch ist, wie der andere. Dass sie natürlich überrascht war, sich nicht vorstellen konnte, dass ihr das passiert, wo sie doch mit keinem Mann zusammen war und das alles für sie überhaupt keinen Sinn machte zunächst.
Offensichtlich ist in diesem Augenblick bei Maria schon eine ganz wichtige Entscheidung gefallen. Sie hatte doch offensichtlich als ganz normales israelisches Mädchen die Absicht, eine Familie zu gründen und hatte ja auch schon einen guten Mann gefunden. In dem Augenblick, wo der Engel sie anspricht, wird ihr offensichtlich klar: Jetzt tritt alles andere hinter den Plänen Gottes zurück. Das war anscheinend schon klar. Anders ist ihre Reaktion ja gar nicht zu erklären. Und darum fragt sie zurück: Wie soll denn das geschehen, dass ich den Sohn Gottes gebären soll? Eine überaus vernünftige Rückfrage, da hat Patricia vollkommen recht. Da würde ja jeder Mensch, der seinen Verstand beisammen hat, ebenso reagieren und fragen: Das muss mir aber jetzt erstmal erklärt werden. Wie soll ich denn das verstehen? Es steckt aber schon die Bereitschaft drin, auf den Willen Gottes einzugehen. Sie hat in diesem Augenblick schon alle anderen Pläne zurückgestellt. Ihre Frage ist also ein tieferes Eindringen, der Versuch, den Willen Gottes klarer und präziser zu erfassen. Und dann bekommt sie in der Tat eine Antwort. Eine Antwort, die großartig ist und die leider Gottes heutzutage manchmal missverstanden wird. Da heißt es ja dann: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Was heißt denn das, dich überschatten? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir diese Ausdrücke genau betrachten, werden wir begreifen, die kommen aus dem Alten Testament. Beim Zug der Israeliten durch die Wüste wurde ja immer ein Zeltdorf aufgeschlagen und in der Mitte stand das heilige Zelt. Und dann berichtet die Bibel: Und Gott nahm dort seine Wohnung, aus einer Wolke überschattete er das heilige Zelt. Daher ist dieser Begriff genommen. Die Wolke, die den Schatten wirft, ist in der Bibel immer ein Sinnbild für Gott. Später erfahren wir das ja zum Beispiel, wie aus einer Wolke bei der Verklärung Christi die Stimme erschallt: Dieser ist mein geliebter Sohn. Oder wie Christus bei der Himmelfahrt von einer Wolke eingehüllt wird, was nichts anderes heißt, als dass er nun in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Hier also ist es der Schatten, der auf das heilige Zelt fällt. Damit wird aber auch Maria beschrieben, mit alttestamentlichen Begriffen, die wir erst wieder neu ergründen müssten. Sie ist nämlich die Wohnung Gottes. Der Schatten Gottes, der durch die Kraft des Heiligen Geistes auf sie fällt, das bedeutet, Gott nimmt in ihr Wohnung. Sie soll ihn empfangen. Und mit diesen Begriffen, da hat sie es dann auch selber verstanden. Man muss sich einmal vorstellen, was das für Maria für ein innerer Entschluss gewesen ist. Wir haben ja gerade davon gesprochen, was sie für ein ganz normaler, vernünftiger Mensch war, der auch nicht trotz all ihrer Gnadenfülle und alles Lichtes, das sie in sich trug, der trotzdem doch aber auch erstmal mit dem Problem fertig werden musste. Jetzt aber ist ihr das erklärt worden, und zwar aus der Überlieferung des Volkes Gottes. Es wird jetzt deutlich, das, was Gott im alten Bunde schon hat wachsen lassen, nämlich dass er selber sich immer wieder seinem Volke nähert, das erfolgt nun bei Maria. Das wird bei Maria jetzt auf den Höhepunkt geführt. Gott selber überschattet sie. Sie wird die Wohnung. In ihr nimmt der Allmächtige sein Zuhause und sie bringt den Sohn Gottes zur Welt. Mit der Wahl solcher Worte hat die Heilige Schrift uns diesen wunderschönen Zusammenhang dargestellt. Also, Maria empfängt den Heiland jungfräulich. Manche haben ihre Schwierigkeiten mit dieser Glaubenslehre. Vielleicht auch Jugendliche, Patricia, wenn wir danach mal fragen.
Also für mich ist das kein Problem, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Jugendliche vielleicht unbegreiflich wird. Ich denke, hier wird einfach noch einmal deutlich, dass Gottes Macht einfach größer ist als die des Menschen und dass wir irgendwann an einen Punkt ankommen, wo wir zugeben müssen, dass er für uns doch irgendwo unbegreiflich ist.
Das ganze Thema kann man ja tatsächlich wirklich nur von dieser Seite her sehen. Was uns hier beschrieben wird, ist ein Ereignis, das alle menschliche Fassungskraft bei weitem überschreitet. Gott selbst tritt ein in die Welt. Das muss man sich überlegen, was da behauptet wird, was da uns im Glauben vorgetragen wird. Auch ich, da kann ich Patricia nur zustimmen, auch ich kann hier nur sagen, wenn ein Wunder von solchem Ausmaß, das wirklich alles menschliche Denken überschreitet, wenn das hier geschieht, Gott selbst tritt ein in die Welt, sein eingeborener Sohn wird ein Mensch. Wenn ein solches Wunder geschieht, dann sind eigentlich die Umstände, dann ist die Art und Weise, wie das geschieht, doch nicht mehr so schwer zu glauben. Jedenfalls geht es mir ehrlich gesagt fast umgekehrt. Wenn das geschieht, Gott selbst tritt ein in diese Welt, wie soll denn das anders geschehen als durch ein Wunder, durch eine Art und Weise, die unser Verstehen überschreitet und nicht auf normale menschliche Weise. Es wird nämlich auf diese Weise durch das Dogma, durch die Glaubenslehre von der jungfräulichen Empfängnis Christi in Maria der Jungfrau, wird ja auch deutlich, der eigentlich Handelnde bei dieser Sache, bei diesem großen Geschehen, ist der ewige Gott. Der Mensch empfängt nur, Gott aber wirkt. Und damit wird ein Grundgeheimnis der ganzen Erlösung in Christus deutlich. Die Menschen, das haben wir ja schon öfter miteinander betrachtet in unserer Sendung, die Menschen müssen mehr und mehr begreifen, nicht wir selber sind es, die das Heil bewerkstelligen, sondern wir müssen es annehmen. Der eigentlich Handelnde, das ist der ewige Gott. Diese Tatsache wird in der Art und Weise, wie Jesus eintritt in diese Welt, ganz besonders deutlich. Er wird jungfräulich empfangen. Gott greift ein. Gerade die jungfräuliche Empfängnis macht klar, dass der neue Anfang, der jetzt durch Jesus gesetzt wird, ganz allein von Gott herkommt. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt und den müssen wir unbedingt festhalten, sonst verstehen wir diese wichtige Episode der Heiligen Schrift von vornherein nicht richtig. Andererseits aber, dies alles, dieses Handeln Gottes, kann ja nur geschehen, weil ein Mensch dabei mitwirkt, weil Maria glaubt und zustimmt. Und so wird sie nicht überrumpelt, sondern sie wird ja durch den Engel Gabriel gefragt und gibt dann ihre Zustimmung. Ein Mensch gibt Zustimmung. Patricia hat in der vorigen Sendung so schön formuliert, es ist das Ja-Wort der Menschheit gegenüber Gott, das Maria hier ausgesprochen hat. Und so wird sie die Mutter Gottes. Auch dieser Begriff muss ein wenig erläutert werden. Maria hat Gott geboren, aber natürlich nicht als Gott, denn der ist der Unendliche, sondern sie hat den Menschen Jesus Christus geboren, der aber ist Gottes Sohn. Und darum ist es richtig, sie als die Gottesgebärerin, die Mutter Gottes, zu bezeichnen. Um diese Frage richtig zu beantworten, hat die Kirche keine Mühe gescheut. Da hat man ein paar Jahrhunderte drum gekämpft, bis man diesen Begriff ganz eindeutig hatte. Im Konzil von Ephesus im Jahre 431 wurde dann diese Formulierung geprägt und ein für alle Mal festgelegt: Maria ist die Mutter Gottes. Seitdem wird sie auch ganz besonders hoch verehrt. Es sind dann bald zu ihrer Ehre große Kirchen gebaut worden und überall auf der Welt hat man sie verehrt, wohin der christliche Glaube gelangt ist. Auch die evangelischen Christen, besonders der Reformator Martin Luther, hat ganz eindeutig an diesem Begriff Maria ist die Mutter Gottes festgehalten. Wir sind auch gerade in dieser Frage einander oft sehr viel näher, als es so den Anschein hat zwischen evangelischen und katholischen Christen. Maria also, Gottesmutter, als solche verehren wir sie. Aber das bedeutet dann auch wieder, und nun kommen wir noch einmal auf eine Frage zurück, die Patricia in der vorigen Sendung so betont hat, nämlich, wenn sie die Mutter Gottes ist, ist sie dann nicht auch unsere Mutter?
Ja, das ist sie, und zwar, weil wir eins mit Christus sind. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder, das sagen wir immer wieder. Und deswegen ist sie nicht nur seine Mutter, sondern auch unsere.
Nicht nur seine Mutter, sondern auch unsere. Denn Christus und wir, das ist eins. Du sagst mit Recht, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und am Kreuz gibt er ja sogar selber dazu den entscheidenden Hinweis. Er schaut auf Johannes, er schaut auf Maria vom Kreuze her und sagt zu Johannes, siehe da deine Mutter. Und zu Maria sagt er, siehe da dein Sohn. In der Person des Johannes sind wir eigentlich alle mit gemeint. Denn er war der einzige Jünger, der in diesem Augenblick noch bei Christus stand. Ihm wird Maria zur Mutter gegeben und damit uns allen. Jetzt dürfen wir sie also als unsere Mutter betrachten. Jetzt bekommen wir nach diesen großen glaubensmäßigen, dogmatischen Überlegungen plötzlich wieder in eine geradezu familiäre Welt. Maria, unsere Mutter. Wer steht uns denn näher als unsere leibliche Mutter? Und wenn wir Maria in Christus als unsere Mutter betrachten, ist das ein ähnliches, schönes, familiäres Bild. Da gehören wir eng zusammen wie in einer Familie. Und das ist auch sicherlich der Grund, warum wir sie anrufen als unsere Fürsprecherin. Freilich auch da gibt es nun wieder Widerstände und Schwierigkeiten. Und manche sagen, ja gut, wir wollen Maria hochachten, aber wenn wir beten, wenden wir uns direkt an Gott. Warum sollen wir denn Maria um ihre Fürsprache bitten? Wieder ein Thema, das ganz sicher, liebe Patricia, auch unter Jugendlichen diskutiert wird, wenn man nun schon mal in diese Fragen eingedrungen ist.
Ja, natürlich. Und ich würde hier immer sagen, wir bitten ja auch unsere Freunde und Familie für uns zu beten und uns zu helfen. Und dasselbe können wir bei Maria machen, wenn sie doch unsere Mutter ist. Es muss nur absolut klar sein, anbeten dürfen wir nur Gott, aber anrufen können wir doch unsere Mutter auch.
Das tun wir, denke ich, bei allen möglichen Gelegenheiten. Sogar, dass wir jemand anders um ein Gebet bitten. Ist ja das auch schon passiert, dass du mal in einer Situation gesteckt hast, wo du gesagt hast, jetzt muss ich aber unbedingt mal jemanden bitten, auch für mich ein Vaterunser zu beten?
Ja, natürlich. Wenn es mir mal wirklich schlecht ging oder wenn ich sehr krank war oder wenn ich einfach mal Probleme hatte, dann habe ich oft Freunde und vor allen Dingen Familie gefragt, ob sie nicht für mich beten können.
Und ich als Priester, ich tue das sogar in jeder heiligen Messe. Da ist nämlich ein eigener Platz, wo der Priester die Leute anspricht, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen gefalle. Also da betet der Priester nicht nur selber, sondern er spricht die Leute an und sagt, ihr sollt jetzt auch für mich beten. Dass einer den anderen um sein Gebet bittet, das ist so häufig in der Kirche eigentlich vollkommen selbstverständlich. Was liegt denn eigentlich näher, als dass ein Mensch, der in Sorge ist, einen anderen Menschen mit ins Gebet zieht und sagt, du musst auch für mich beten. Ich stehe jetzt vor großen und schwierigen Entscheidungen oder ich habe jetzt eine bittere Last zu tragen. Ich schaffe das nicht alleine. Ich bete ja gerne auch, aber du musst auch noch mitbeten. Und wenn man das mal ein bisschen weiter bedenkt, da beten wir ja in jeder heiligen Messe auch für andere. Und der Priester fordert die Gemeinde auf, nun lasst uns beten, zum Beispiel für den, für den, für den. Immer wieder werden Menschen aufgefordert, für andere zu beten. Und so entsteht ein Geflecht des Gebetes um die ganze Welt herum. wir sind eins in Christus. Das zeigt sich ja auch daran. Sehr, sehr schön. Er, der Herr, ist das Haupt. Wir sind die Glieder. Im gemeinsamen Gebet wird das ganz besonders deutlich. Ein Netz des Gebetes umfasst die Welt. Wir beten füreinander. Wir bitten uns auch gegenseitig, um diese milde und gute Gabe füreinander zu beten. Was liegt denn näher, als diese wichtige Bitte auch an den Menschen zu richten, dessen Gebet sicherlich das stärkste und schönste ist, nämlich an Maria. Denn es hat nie einen Menschen gegeben, der Gott so nahe war wie seine eigene Mutter. Maria, die Mutter Gottes, und darum auch ganz selbstverständlich Maria, die Fürsprecherin. Unter den Gebeten der Heiligen Kirche gibt es eines, das dem Vater Unser an Beliebtheit fast gleichkommt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bis dahin sind die Worte des Gegrüßet seist du, Maria, direkt aus der Bibel genommen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben sie ja eben auch mitgehört, als wir Texte aus der Bibel gelesen haben. Dann aber formulieren wir die Bitte. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir schauen in diesem Gebet zuerst auf ihre wunderbare Berufung, auf ihre Gottesnähe. Und dann formulieren wir daraus unser Gebet. Bitte für uns Sünder. Patricia hat mit Recht darauf hingewiesen, dass das kein Anbeten sein darf. Anbetung, göttliche Ehren erweisen, das darf man nur Gott gegenüber. Aber Maria, die Gott so nahe steht, die dürfen wir doch wohl als unsere Mutter anrufen. Und darum ist dieses zu einem so selbstverständlichen Gebet der Kirche geworden, dass katholische Christen im Allgemeinen das Ave Maria unmittelbar an das Vaterunser anschließen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. In der Stunde unseres Todes, da legt doch einer, der das betet, auch seine letzten Stunden, die entscheidende Phase, Endphase unseres irdischen Lebens, in die Hände der Mutter Gottes und bittet sie um ihre Fürbitte. Wie schön ist das, wenn dieser Gedanke uns mehr und mehr umgreift. Wir alle vertrauen uns der Fürsprache der allerseligsten Gottesmutter an. Sie ist unsere Patronin. Sie ist unsere Helferin, unsere Mutter, unsere Fürsprecherin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben heute wieder einmal so einen merkwürdigen Weg zurückgelegt. Auf der einen Seite haben wir versucht, möglichst präzise aus der Heiligen Schrift und aus der Glaubensverkündigung der Kirche zu schöpfen, um klar zu sagen, was das denn bedeutet, Maria ist die Mutter Gottes. Aber jetzt sind wir am Ende gewissermaßen bei ihr selbst gelandet, in ihrer unmittelbaren Nähe. Sie steht uns gegenüber. Wir schauen sie an. Wir schauen auf sie, die nicht nur ihren eingeborenen Sohn geliebt hat, sondern in Christus, unserem Haupt, auch uns alle mit und die so gerne alle unsere Gedanken und Gebete in ihr großes, mächtiges Gebet aufnimmt. Wie schön ist das, sagen zu können, es ist, als wenn wir unter ihrem Mantel geborgen sind. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Stürm vorübergehen. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Und so schließt denn in unserem Büchlein Glauben ist schön das Kapitel, das sich mit diesem Thema befasst, mit folgendem Aufruf. Zum Schluss, liebe Kerstin, möchte ich dir zu alledem noch sagen, je älter ich werde, umso mehr sehe ich ein, von Maria sollte man nicht immer nur theoretisch reden. Man sollte sie einfach lieb haben. Erst dann geht einem auf, was sie für die Christenheit, auch für dich und mich, bedeutet. Sie ist die Mutter Gottes und sie ist unsere Mutter.